Detektor FM. Zurück zum Thema.
Unser Entwicklungsminister Dirk Niebel, der hat sich Großes vorgenommen. Er will nämlich die drei großen staatlichen Entwicklungshilfeorganisationen zusammenlegen und hat heute einen Entwurf für diese Fusion vorgelegt. Seine Vorgängerin, Frau Wieczorek-Zeul, ist an dieser Mammutaufgabe gescheitert. Dass eine Fusion aber bitter nötig sei, darüber herrscht in der Politik generell eigentlich Einigkeit. Denn die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, der Deutsche Entwicklungsdienst und die Organisation Internationale Weiterbildung und Entwicklung sind bisher nur wenig vernetzt. Dabei haben sie fast dieselben Aufgaben. Tilman Ellison ist Politikwissenschaftler, hat in der Friedens- und Konfliktforschung gearbeitet, arbeitet derzeit als Redakteur bei einer Zeitschrift für globale Entwicklung und ist jetzt im Gespräch bei Detektor FM. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Bollert.
Herr Ellison, finden Sie es denn sinnvoll, die drei staatlichen Entwicklungshilfeorganisationen tatsächlich zu fusionieren?
Das finde ich sehr sinnvoll, wobei ich würde Sie gleich gerne korrigieren in Ihrer Anmoderation. Sie haben gesagt, die vorherige Regierung sei an diesem Vorhaben gescheitert. Also die vorherige Regierung wollte nicht, wie jetzt Dirk Niebel, die GTZ, den DED und Invent zusammenlegen, sondern die wollte die GTZ mit der KfW-Entwicklungsbank zusammenlegen und ist daran gescheitert. Herr Niebel versucht nun erstmal diesen Bereich, der in der Fachsprache technische Zusammenarbeit genannt wird, zusammenzulegen und traut sich an die eigentliche große Aufgabe, nämlich die technische Zusammenarbeit mit der finanziellen Zusammenarbeit, die die KfW-Entwicklungsbank macht, traut er sich nicht ran. Aber ich denke, das, was er vorhat, ist ein wichtiger erster Schritt.
Also das ist durchaus zu begrüßen.
Auf jeden Fall, ja.
Obwohl Herr Niebel ja nicht nur die besten Reputationen hat bisher.
Das stimmt, aber mein Gefühl ist, dass er, was diese Sache angeht, also Reform der technischen Zusammenarbeit, der Durchführungsorganisation, finde ich, macht da im Moment bis jetzt eine ganz gute Politik. Er hat die drei betroffenen Organisationen da von Anfang an einbezogen. Und ich glaube, das war mit ein Grund, warum es der vorherigen Regierung nicht gelungen ist, die GTZ und die KfW enger zusammenzuführen, weil das letztlich sozusagen ein bisschen an denen vorbeigestaltet wurde von Anfang an. Und das macht Herr Niebel jetzt anders und das, denke ich, geht in die richtige Richtung.
Wenn man sich jetzt mal grundsätzlich mit der Entwicklungshilfe beschäftigt, da fällt einem ja auf, dass es nicht nur die drei staatlichen, sondern auch noch etliche andere Organisationen gibt. Allein in Deutschland arbeiten zehntausende Menschen in der Entwicklungshilfe. Das ist ja im Prinzip schon fast eine eigene Industrie geworden, oder?
Das ist es ein Stück. Das ist ein großes Geschäft auch. Also alleine, wenn man sich den staatlichen Bereich anguckt, GTZ-Umsatz 2008 waren 1,2 Milliarden Euro. Und Sie haben es angesprochen, dann kommen die ganzen nichtstaatlichen Organisationen dazu. Das ist ein großes Geschäft. Das ist erst einmal, finde ich, nichts Schlechtes, nichts Schlimmes, weil ich meine, die Armut in der Welt, in Afrika vor allem, ist noch groß. Es gibt eine ganze Menge zu tun und insofern ist erstmal nichts dagegen zu sagen und es ist sehr ehrenwert, dass es Organisationen gibt, die sagen, wir wollen da was machen. Ein Problem wird es dann, wenn sozusagen dieses was machen wollen, ja, zum Selbstzweck wird, ja, und so das Ziel, was man eigentlich damit verfolgt, ein Stück weit vielleicht auch in den Hintergrund gerät. Dann wird es schwierig.
Passiert das denn?
Das passiert, auf jeden Fall. Also es passieren solche Sachen. Beispiel, nach der Tsunami-Katastrophe 2004 hatte man das Problem, dass also vor Ort in den betroffenen Ländern, Sri Lanka, Thailand, Indien, Indonesien vor allem auch, dass da also aus aller Welt plötzlich Hilfsorganisationen gearbeitet haben, die sich überhaupt nicht untereinander abgesprochen haben, die teilweise Projekte durchgeführt haben, wo sich dann später herausgestellt hat, das ging völlig an den Bedürfnissen der Betroffenen vor Ort vorbei. Es ging wirklich nur darum, präsent zu sein, da mitzumischen, ja, einfach die Gelder, die man bekommen hat, dann einfach irgendwie auszugeben. Und das ist kontraproduktiv. Das ist nicht im Sinne von Entwicklung.
Wenn man sich jetzt gerade mit dem letzten großen populären Fall Haiti beschäftigt hat, da hat man auch häufig gelesen, dass es so eine Art Wettbewerb auch tatsächlich gab unter den Geberstaaten.
Den gibt's natürlich, klar. Ich meine, auch Entwicklungshilfe ist Politik und es ist immer wichtig für Staaten, gut, die USA haben da nochmal ganz andere Interessen, aber jetzt sozusagen auch als Geberland, als ein Land, das Hilfe leistet, möchte man natürlich präsent sein. Und für einzelne Organisationen trifft das sowieso zu, dass man da präsent sein will. Ich weiß nicht genau, kann ich nichts zu sagen, wie das in Haiti gelaufen ist. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass es nicht ganz so chaotisch war, wie zum Beispiel nach der Tsunami-Katastrophe 2004. Also das könnte zeigen, dass dieses Gewerbe Entwicklungshilfe durchaus in der Lage ist, auch zu lernen.
Sie haben es selber gerade angesprochen, es ist auch ein Gewerbe auf jeden Fall. Es gibt auch jedes Jahr Jahresbilanzen, die dann präsentiert werden, auch von den deutschen Organisationen. Und dort wird immer über steigende Umsätze und auch neue Projekte berichtet. Hört sich erstmal häufig nach einem großen Erfolg an. Wenn man aber mal drüber nachdenkt, müsste es ja eigentlich als Erfolg gewertet werden, wenn es einen Rückgang der Entwicklungshilfe gibt, wenn man sagt, wir brauchen da gar nicht mehr so viel, oder?
Das ist richtig. Eigentlich müsste, ich sag mal so, ein Autokonzern, der hat sozusagen von sich aus das Ziel, möglichst viele Autos und immer mehr Autos zu verkaufen. Und das wird dann als Erfolg verbucht. Bei der Entwicklungshilfe müsste man sagen, eigentlich, also wenn wir erfolgreich sind, müsste das dazu führen, dass wir weniger gebraucht werden. Ja? Und insofern finde ich schon, ist das manchmal, hat das was Absurdes, wenn dann eben verkündet wird, Mensch, wir haben wieder neue Projekte akquiriert und wir haben wieder ein bisschen den Umsatz gesteigert. Da habe ich immer das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt ist es auf der anderen Seite so, und das ist dann sozusagen der Einwand gegen dieses Argument, dass man natürlich, dass es einfach so ist, was ich am Anfang schon gesagt habe. Es gibt nach wie vor große Armut in der Welt. Es gibt nach wie vor eine Milliarde Menschen, leider in den letzten 2 Jahren auch wieder gestiegen, die Zahl, die hungert. Ja? Und insofern gibt es für Entwicklungshilfe und für die Entwicklungshilfeorganisation einfach weiterhin viel zu tun.
Über die grundsätzliche Ausrichtung der Entwicklungshilfe wird ja auch viel diskutiert. Einige Kritiker meinen, dass arme Länder durch die Entwicklungshilfe häufig auch gebremst werden in ihrer eigenen Entwicklung und dass man vielleicht die Entwicklungshilfe anders strukturieren müsste. Wie ist denn aus Ihrer Sicht der ideale Weg? Gibt es einen?
Es gibt kein sozusagen Patentrezept. Ich meine, wenn man nach Afrika guckt, es gibt einfach auf diesem Kontinent eine Vielzahl von Ländern, in denen auch Armut und Not ganz unterschiedlich ausgeprägt ist, ganz unterschiedliche Dimensionen hat. Und man muss, wenn man meint, man will da was tun, man will helfen, dann muss man für jede diese Situation letztlich ein eigenes Konzept haben. Und es gibt da kein Patentrezept. Eine ganz wichtige Sache, denke ich, ist die, dass sich Hilfsorganisationen vor Ort besser miteinander abstimmen müssten. Das sieht man sofort, wenn man da irgendwo hinfährt und mal ein bisschen rumguckt. Man stellt sofort fest, es gibt dann zig Organisationen, die teilweise nebeneinander herarbeiten, da weiß die eine nicht, was die andere tut. Und teilweise passiert es eben, und dann, das ist halt einfach schlecht, dass sie auch gegeneinander arbeiten. Ja? Die eine macht irgendwas und die andere macht was anderes, was dem widerspricht.
Also ich sag mal, die Niederländer bauen Brunnen und die Deutschen reißen ihn wieder ab.
Gut, ganz so extrem nicht, aber ich sag mal ein Beispiel in der Gegend, wo es darum geht, zum Beispiel die Lebensverhältnisse von Nomaden zu verbessern. Ja, da gibt es dann eine Organisation, die macht irgendwas, versucht die Lebensverhältnisse von nicht sesshaften Leuten zu verbessern, und eine andere baut gleichzeitig zum Beispiel den Brunnen, den Sie angesprochen haben, der dazu führt, dass sich Bauern vielleicht sesshaft niederlassen, und das kann dann dazu führen, dass es zwischen diesen Gruppen, zwischen den nicht sesshaften Leuten, die dort schon immer gelebt haben, und jetzt neu Angesiedelten, die sich dort sesshaft machen, weil es jetzt plötzlich Wasser gibt durch den Brunnen, dass die sich irgendwie in die Haare bekommen. Und das ist so ein Beispiel, wie es halt nicht laufen sollte. Und da ist dann Abstimmung nötig.
Sagt Tilman Ellison, er ist Politikwissenschaftler und hat lange in der Friedens- und Konfliktforschung gearbeitet. Vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.